Im Psalm 5, Vers 8, lesen wir Folgendes. Ich aber durch die Fühle deiner Gnade gehe ein in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Ja, wir sind heute auch versammelt in einem Gotteshaus, das heute nicht mehr unbedingt mit irgendeinem Gebäude zu tun hat, sondern mit der Gegenwart von Gott. Und in seiner heiligen Gegenwart waren wir zusammen wieder, auch in der Furcht vor ihm, uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Möge er unsere Herzen davor parat machen. Wir fahren weiter mit dem Jakobusbrief, sind wir schon bei der dritten Predigt miteinander und am Ende vom Kapitel 1. Ich lese Verse 19 bis 27. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Soweit Gottes Wort. Wie gesagt, wir sind schon beim dritten Teil dran und wenn wir heute ein bisschen viel vom Losen werden hören, tun ich euch ein bisschen mal die Augen beschäftigen lassen und ganz kurz im Moment die letzten zwei Predigten ganz knapp zusammengefasst mal anschauen. Dann gehen wir schön der Reihe nach mit den Versen 19 bis 20. Da lesen wir, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Letztes Mal habe ich auch etwas kurz über die Formulierung von Anfang etwas gesagt und ich möchte doch jetzt nochmal etwas kurz dazu sagen, weil mir das noch mega wichtig ist. Es geht eben um die drei Wörter da. Meine geliebten Brüder. In erster Linie merken wir, wie liebevoll, schon wieder, wie im letzten Mal, Jakobus zu seiner Leuten, zu seiner Gemeinde redet. Und will man ja sehen, dass ihm das wichtig ist, dass das, was er sagt, und es wird ja nicht so unbedingt immer so schön sein, das, was er sagt, ihm ist wichtig, dass man das ernst nimmt. Und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, wie wichtig die Wörter sind, wenn man uns überlegt, wie schwierig damals war zum Schreiben. Weil das könnte man ja ganz gut weglassen und sagen, ihr wisst doch, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Also die könnte man ja gut weglassen. Und doch ist ihm wichtig gewesen. Und bis heute haben wir die Wörter noch da drin. Und ich denke, das geht in erster Linie, geliebten Brüder, heisst in erster Linie, dass sie von Gott geliebt sind. Und er ist auch so auf eine Art gleich mit ihnen. Und auch von ihm selber. Also er ist da wirklich eben sehr liebevoll und will sie quasi wie parat machen, um da gut zuzuhören, was er sagen will. Und auch wir sind wir parat zum Hören, was auch der Bibeltext uns sagen. Das ist wieder so auch wieder ein Wort, das ich wichtig finde. Ihr wisst doch, dass wir die heißen, dass man das schon weiß. Also sie wissen das. Dann gibt es auch eine andere Übersetzung, wo es steht, darum, meine geliebten Brüder, auf jeden Fall müssen wir quasi die Verse 18 vom letzten Mal und 19 wie zusammentun und folgendermaßen verstehen. Vielleicht wisst ihr noch, was im Vers 18 gestanden ist. Als Erstling Früchte, geboren durch das Wort der Wahrheit, müssen wir doch wissen, wie wir uns verhalten sollen. Also da müssen wir wissen, wie wir uns verhalten sollten. Und da haben wir drei Sachen. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, und langsam zum Zorn. Also nicht Neues. Sie müssten ja, das ist ihnen bekannt. Und jetzt müssten wir nur noch mal kurz darüber nachdenken. Und auch für uns ist vielleicht auch wichtig, um das noch mal darüber nachdenken. Weil schnell zum Hören ist irgendwie komisch. Weil, ja, man kann ja nicht schnell hören, eigentlich. Man merkt, dass das nicht das meint, eigentlich. Schnell zum Hören muss da heißen, dass Hören zuallererst kommt. Und damals ist das ja die einzige Möglichkeit gewesen, Gottes Wort überhaupt zu hören oder kennenzulernen. Ganz wenige Leute haben können schreiben oder lesen. Und darum, wenn jemand kam mit dem Brief in der Gemeinde und das gelesen hat, da hätte man unbedingt müssen schauen, dass man parat ist, zum Hören, parat sein, um Gottes Wort aufzunehmen. Und ganz eng zusammen hat sie ja dazu gehört, dass man langsam zum Reden ist. Aber da, was heisst das, langsam zum Reden? Jetzt müssten wir vielleicht ein bisschen schauen, wie damals passiert ist. Jetzt so die Forscher, die sich mehr mit dem beschäftigen als ich, sagen, dass man damals in den jüdischen Versammlungen nicht so ruhig oder ordentlich hin, zu und her gegangen ist. Also jemand hat da vorne gelesen, die anderen haben geschwatzt. Und ja, es war schon ein bisschen schwierig gewesen. Und darum hat er nochmal gesagt, hey, hört zu. Ihr müsst zuerst hören und dann wieder hören. Weil es geht nicht nur darum, zum irgendwie hören, sondern lang, also zuerst einmal hören, was mir gerade jemand gesagt hat, und nachher nochmal ruhig sein und daran denken oder darüber studieren, was man gerade gehört hat. Das heisst, man sollte eigentlich auch, nachdem man das gehört hat, nochmal ruhig werden. Und Und es ist ja logisch, wenn wir mehr Zeit zum Hören haben, dann haben wir weniger Zeit zum Schwatzen. Dann kommt wie langsam zum Zorn. Jetzt haben wir ja gesehen, Hören und Reden ist eigentlich nicht Schlacht. Bis jetzt haben wir gesehen, ja, das müsstet ihr so machen und das so. Jetzt kommt Zorn und dann müsste man sagen, ist das erlaubt? Also Hören und Reden werden wir noch später etwas dazu hören, aber über Zorn wird sofort Jakobus uns da gerade etwas Klares machen und sagen. Zorn ist nicht gut. Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Da denke ich, da bleibt Jakobus realistisch, weil er weiß, dass ohne Zorn gar nicht geht. Aber wichtig ist da zu merken, je weniger Zorn, desto besser. Je weniger Zorn, desto weniger wird Gottes Gerechtigkeit gestört oder verhindert. Und der Ausdruck eines Mannes Zorn, den wir da haben, ist eigentlich der Zorn vom Mensch im Gegensatz zum Zorn Gottes. Und das kennen wir ja, oder? Jesus war einmal zornig und vielleicht hätten wir den Eindruck, oder die Leute, die Jakobus geschrieben hat, ja Gott war ja auch zornig und wir wollen ihm ja ähnlich sein, also dürfen wir auch zornig sein. Das ist ganz klar, Gott bleibt gerecht, wenn er zornig ist. Wir nicht. Dann etwas ganz Spannendes können wir auch ein bisschen vergleichen mit anderen Versen, die wir in den ersten zwei Predigten gelesen haben. Dann ist mir folgender Vergleich aufgefallen. In den Versen 14 und 15 haben wir so eine Art einen Prozess entdeckt, der eigentlich zu Verlorenheit führt. Hat euch gesagt, schaut das und das und das, das sind die Schritte. Wenn ihr die Schritte macht, dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr da hinkommt. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, dass man jederzeit mit Gottes Hilfe das kann man verhindern. Es kann ja sein, dass man das nicht merkt und irgendwo merken wir, hey, stopp. Und dann kann man das verhindern. Also Jakobus hat uns das mal so erzählt und jetzt sehen wir dann wieder etwas Ähnliches. Hören, Reden und Zorn. Also wenn man sagt, je weniger man hört, desto mehr tun wir schwatzen. Und Schwatzen führt anscheinend auch zum Zorn und dann Ungerechtigkeit. Und umgekehrt, wenn man mehr hört, dann tun wir weniger reden und natürlich auch weniger zornig und möglichst weniger Ungerechtigkeit. Jetzt bisschen biologisch gesehen oder anatomisch haben wir ja eigentlich zwei Ohren und eine Zunge. Und das müsste ja etwas heißen. Also das heißt, wir sollten mehr hören und weniger reden. Gehen wir weiter zum Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Da haben wir wieder ein Wörtchen und ich tue euch extra ein bisschen damit belästigen. Das Wort deshalb haben wir da drin wieder. Verbindungswort, das ist eben anscheinend wirklich, jetzt merke ich, wenn ich jetzt die Predigt vorbereite, merke ich, dass die Dozenten, wo wir da die Ausbildung machen, recht haben, wo wir wirklich mit dem Thema, eben, wenn du willst so eine Bibelschule machen und dann gehst du monatelang nur über Verbindungswörter und dann sogar eine Prüfung, Grammatik und Deutsch, gut, ich kann das gern. Und dann merken wir, wie wichtig das ist. Also das Wörtli da ist mega wichtig, Verbindungswort, weil wir ja müssen danken, was wir vorher gelesen haben. Vorher haben wir ja gesehen, was Gottes Gerechtigkeit verhindert. Reden, zornig sein, wenig hören. Und jetzt merken wir, dass es Sachen gibt, die man machen kann, die man dagegen machen kann. Zum Beispiel kann man erstens einmal aufräumen. Aufräumen, das ist auch sonst immer gut, aufräumen. Legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Viele meinen, dass der Mensch selbstbestimmend und frei wählen kann. Wählen zwischen Paradies und Hölle, zwischen Gott und Satan. Aber unsere ursprüngliche Bestimmung von Natur her ist eine andere. Und zwar auf dem breiten Weg direkt in die ewige Verlorenheit. Wir sind voll mit Unsauberkeit und Schlechtigkeit. Und das müssen wir zuerst ablegen, das müssen wir zuerst wegtun, damit wir das eingepflanzte Wort aufnehmen können. Wir sollen uns nicht beruhigen lassen von der Tatsache, dass da nur zwei Fehler erwähnt sind. Weil da steht alle Unsauberkeit und noch dazu Übermaß der Schlechtigkeit. Und das ist viel zu tun. Da haben wir viel zum Aufräumen. Nach dem Aufräumen kommt aufnehmen. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Aufnehmen heisst unter anderem lernen, einatmen, verstehen, aneignen, ausüben. Und es gibt noch etwa 200 Wörter als Synonyme, da lasse ich euch selber das zum anschauen. Das sind Voraussetzungen für das Hauptthema von Jakobus, Täter des Wortes. Die Formulierung auch wieder, ein bisschen Grammatik, aber nur ganz kurz, nehmt auf, ist ja imperativ und das ist ja ein Befehl. Und das ist nicht so, dass wir uns noch darüber noch diskutieren. Es ist ein Befehl und das müssen wir machen. Also die Gläubigen müssen die Botschaft vom Wort mit Dringlichkeit aufnehmen und zwar so, dass sie das tun, was da drin steht. Und dann aber wieder, wunderschön, wird hier da das Wort Zorn vom Vers 19 nochmal erklärt. Zuerst haben wir ja gesehen, wie schlimm der Zorn ist. Wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt haben wir die Lösung, das Gegenteil von dem. Sanftmut. Sanftmut ist so eine innere Einstellung, eine Haltung von Demut im Gegensatz zum Zorn, im Gegensatz zu viel Reden. Was dazu kann führen, dass wir ja, wenn wir viel redet und diskutiert, ich sage nicht, dass das nicht gut ist, aber es ist auch möglich, dass wir andere Erklärungen suchen, dass wir vielleicht Anpassungen machen, die gar nicht stimmen. Und darum tut uns da Jakobus ermahnen, das Wort so aufzunehmen, wie es eingepflanzt worden ist. Und somit komme ich zum nächsten Schritt, und zwar das, was Gott macht. Also zuerst einmal sehen, was wir machen müssen, und dann, was Gott macht. Und zum Glück ist er am Wirken, sonst könnte man ja nichts erreichen. Und auch da haben wir zwei Punkte. Erstens kann man uns von Römer 5, Vers 8 erinnern, was Paulus sagt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also das Wort, das wir aufnehmen müssen, ist in uns drin. Das ist nicht etwas, was wir gemacht oder erreicht haben, unsere Leistung, sondern Gottes Werk allein. Und wir müssen es doch aufnehmen. Also da haben wir die doppelte Wahrheit. Gott wirkt und der Mensch muss auch handeln. Die Frage ist, was denken wir, wie machen wir das, wie geht das, wie funktioniert das? Ist da etwa halbe-halbe, müssen wir zuerst etwas machen oder zuerst Gott oder macht Gott 30% und wir 60%? Das Wichtigste daran ist eben, dass Gott zuerst etwas macht. Und das ist wichtig. Er macht etwas und dann kommen wir. Und zwar, das ist das eingepflanzte Wort. Und was kann Gott, was kann das eingepflanzte Wort machen oder erreichen? Alles. Alles, denke ich, das steht dort, wenn Jakobus sagt, eure Seelen retten. Das Wort, das eure Seelen zu retten vermag. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Gottes Wort gibt uns Kraft, um ein Leben nach seinem Willen zu führen. In dem Vers kommt ja zuerst, was wir sollen machen und dann, was Gott tut. Aber das ist eigentlich nicht richtig, weil zuerst ist immer Gott am Wirken. Zuerst ist immer Gott am Wirken. Ohne Gottes Wort kann man ja zum Beispiel die Unsauberkeit und die Schlechtigkeit gar nicht sehen. Er, Gott, zeigt uns. Und er macht den ersten Schritt. Er zeigt uns, was wir zu tun haben. Und dann sind wir gefordert. Gottes Gnade und unsere Verantwortung, das war schon mal eine Predigt von mir. Ja. Und jetzt gehen wir zum Vers 22. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jetzt geht es weiter. Und da könnte man sagen, wir haben so wie eine kleine Training, einen neuen Absatz in dem Abschnitt. Und Jakobus sagt da, wieder so in einem einem gewissen Gleichgewicht zwischen Hören und Tun. Es ist etwa beides gleich. Jetzt sagt ja er, dass das Hören nicht unbedingt schlecht ist. Er sagt, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sollten sein. Im Vers 19 hat er über Hören und Reden geschrieben. Und jetzt haben wir zwei andere Sachen. Hören und Handeln. Also auf eine Art tut er sich wiederholen, aber der Grund ist offensichtlich. Er ahnt, dass man ihn vielleicht möglicherweise könntet falsch verstehen. Darum betont er das Aufnehmen vom Wort. Aufnehmen heisst nicht nur hören, sondern auch handeln, tun, umsetzen. Das Tun vom Wort bedeutet, sich der Autorität des Wortes unterzuordnen und all seine Anforderungen zu entsprechen. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, bedeutet eben, dass beides nötig ist. Nicht nur hören. Jakobus tut da auch von einer anderen Gefahr warnen. Das Hören kann zum Betrug werden. Und das ist noch hart. Hören und betrügen. Nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ein Hörer allein kann sich selbst täuschen, kann falsche Schlussfolgerungen ziehen, indem zum Beispiel er glaubt, dass mit dem Hören schon alle Forderungen vom Wort erfüllt hat. Und das wird Jakobus unbedingt uns erklären, dass es nicht so ist. Also, Hören und Handeln sind beide wichtig. Eigentlich kann man ja sagen, dass Handeln oder Tun gar nicht möglich ist, ohne Hören. Zuerst muss ich ja wissen, was ich zu tun habe. Das muss ich von irgendwo hören. Und auch das ist wieder wichtig, dass man das versteht, wieso er so fest das sagt. Früher ist ja das Hören eben sehr wichtig gewesen. Heute kann man das Wort hören und nochmal hören. Man kann sogar lesen. Und immer wieder. Aber darum ist, denke ich, für uns auch heute die Verantwortung noch grösser, wenn wir das immer wieder können. Und hören ohne Handeln kann auch für uns bequem sein. Es ist sicher viel bequemer, gemütlicher, wenig Aufwand. Einfach nur hören Und das ist auch eine grosse Gefahr. So, jetzt hat Jakobus bis jetzt die zwei Themen, hören und handeln oder hören und reden, so etwa gleichwertig, gleichermaßen behandelt. Und dann können wir schauen, wie er da weitermacht. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Bevor wir uns im Spiegel bewundern tun, möchte ich wieder, wie vorher, noch an Fragen daran erinnern, ob das euch bekannt kommt von einem anderen Vers. Wir haben die gleiche Vorgehensweise gehabt in einem anderen Vers, im Jakobus. Da steht ja, Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge. Es ist immer wieder spannend, wenn man sich fest mit dem befasst, wie schön das einen Zusammenhang hat. Es lohnt sich. Ja, jetzt merken wir, dass Jakobus ein bisschen radikaler wird. Jetzt tut es einmal hören und tun ein bisschen trennen. Jetzt ist fertig mit ein bisschen hören, ein bisschen tun, ein bisschen hören, ein bisschen reden und so weiter. Er tut die zwei Personen oder Figuren oder Eigenschaften ein bisschen auseinander und möchte mit uns Klartext reden. Zuerst der Hörer. Spiegel, kennt ihr alle, das ist so ein Beispiel aus dem praktischen Leben, man kann sich schön im Spiegel anschauen. Es ist ja auch möglich, oder, dass man sich ja im Spiegel anschauen kann und dann weggehen. Dann vergessen wir, was wir gerade gesehen haben. Mir ist das nicht unbedingt so wichtig, wie vielleicht unsere andere bessere Hälfte, unsere Frauen und unsere Töchter. Da verbringen sie viel mehr Zeit mit dem Spiegel als ich. Aber das ist ganz klar, dass Jakobus von einem anderen Spiegel tut reden. Von dem da, vom Wort. Und der Spiegel da ist absolut erbarmungslos. Realistisch. Wenn es darum geht, uns zu zeigen, wie wir aussehen, wer wir sind, wie wir wirklich geschaffen sind. Das ist die Heilige Schrift. Also, der Hörer allein tut ja in dem eigentlich einzigen Spiegel, der ehrlich ist, schnell hineinschauen, sieht zwar schon sein natürliches Gesicht, geht dann aber weg und vergisst, was er gesehen hat. Und da verstehe ich da die Person, wer das macht. Weil, mal ehrlich, wer würde nicht sofort vergessen, was er gesehen hat, wenn er da hineinschaut? Wir kennen ja, wir sagen dem Gottes Wort, aber es ist auch so, dass wir nur da drinnen sehen, wer wir auch sind. Nur da drin sehen wir, wer wir wirklich sind. Ja, und das ist verständlich, dass wir das vergessen wollen. Und zwar sofort. Und was ich vergessen tue, dann ist nicht mehr da. Oder? Verschwindet. Ich sehe ja in der Bibel selber, sehe ich in dem Spiegel, dass ich ein Sünder bin. Dass ich Vergebung und Rettung brauche. Aber das ist unangenehm. Das stört mich und ich will das lieber vergessen. Weil, wenn ich das vergessen habe, dann glaube ich ja möglicherweise, dass es nicht so ist. Also dann bin ich ja der Hörer vom Vers 22, wo sagt, es ist nicht mehr da. Also, das Wort, das Jakobus benutzt, ist betrügen. Er betrügt sich selber. Wer nur kurz hineinschaut in den Spiegel und dann weiter weggeht, dann sieht er vielleicht Sachen, die er korrigieren oder verbessern muss. Aber dann vergisst er wieder Und die Folge ist, dass man merkt, dass man ja nichts mehr muss tun, weil man auch nicht mehr weiss, was man muss korrigieren. Wenn ich im Spiegel zum Beispiel schaue, dass meine Haare nicht in Ordnung sind, dann schaue ich noch genau, schaue, was nicht gut ist und mache es wieder und dann mache ich es. Aber wenn irgendetwas Spezielles ist, dann muss ich noch länger schauen und dann nochmal. Und dann kann ich etwas bewirken. Aber sonst, wenn ich einmal schaue und dann weggehe, dann funktioniert das nicht. Jetzt geht es weiter mit dem Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jetzt haben wir ja den Täter oder die Täterin. Da haben wir ja so einen Unterschied, wo man kann sagen, hineinschauen und dabei bleiben, das ist der Täter. Betrachten und weggehen, das ist der Hörer. Also wir haben gesehen, was das heißt, betrachten und weggehen. Jetzt wollen wir auch schauen, was das genau heißt, hineinschauen und dabei bleiben. Zuerst ist da wichtig, dass man nicht nur einfach so hineinschaut, sondern dass man auch dabei bleibt. Nicht weggeht, sich Zeit nimmt, um genau hineinschauen. Und nur wenn man beides macht, dann entdeckt man, was wichtig ist. Und zwar das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das Gesetz hat da eine doppelte Beschreibung. Vollkommen und gesetzt. Gesetz der Freiheit. Mit anderen Worten haben wir da das Alte und das Neue Testament als zwei Seiten von einer gleichen Medaille. Das Gesetz in seinem Ursprung ist vollkommen. Das wird mehrmals in der Bibel bestätigt. Durch Jesus Christus ist das vollkommene Gesetz zum Gesetz der Freiheit geworden. Das vollkommene Gesetz kann vielleicht erschrecken, kann eben zum Davonlaufen sein. Aber das Gesetz von der Freiheit gibt Hoffnung, Zuversicht, Mut. Lädt ein, zum Dabeibleiben, zum Dranbleiben. Schließlich kann man sagen, dass ein Täter vom Wort das Wort behandelt als eine Sache, die ihn frei macht. Aber auch als etwas, wo man muss gehorchen. Und das lohnt sich. Jakobus braucht da ein schönes Wort von Jesus, wo Jesus auch gebraucht hat. Glückselig. Glückselig. Und das kennen wir ja von der Bergpredigt, wo ja mit der Seligspreisungen anfängt und dann lassen wir am Schluss von dem etwas, wo ganz gut dazu passt. Und zwar lassen wir das in Matthäus 7, Vers 24 und 25. Jeder nur, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Also muss ja der Täter des Wortes nur das richtige Fundament finden. Der Rest ist Gottes Sache. Der Fels, Jesus Christus, hat alles im Griff. Trotz Regen, Ström und Wind. Das Hausewe ist nicht bestehen bleiben, weil der kluge Mann das Haus gebaut hat. Jesus sagt das schon klug. Aber wir könnten ja meinen, und jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war von einem klugen Mann gebaut. Das würde uns passen. Aber das ist nicht wegen dem. Das Haus fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Also, der Fels ist wichtig. Und der Täter wird nicht wegen seinem Tun glückselig, sondern im sein Tun. Also, er tut das Wort, er setzt es um und Gott tut sich um den Rest kümmern. Er schenkt das Gelingen da, auf dieser Welt, und dann die Belohnung in der Ewigkeit. Freuen wir uns doch drauf. Und so kommen wir zu den letzten zwei Versen. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt sich seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal mit einem katholischen Pfarrer kurz geredet und dann ist die Rede gekommen, dort habe ich auch nicht so gut Deutsch können, ganz am Anfang. Und dann haben wir, es ist über FG Wetzikon gewesen, und dann irgendwie habe ich gesagt, ich gehe auch in der heiligen Masse von der FG. Und dann hat er sofort müssen sagen, oh nein, das ist keine heilige Masse, das ist nur Gottesdienst. Ja, was ist Gottesdienst? Was ist Gottesdienst? Was ist reiner und unbefleckter Gottesdienst? Das allein wäre schon das Thema für eine ganze Predigt, aber vielleicht ein anderes Mal. Da haben wir noch eine Art Schwierigkeit, aber es ist auch spannend, dass die Übersetzung da auch, es gibt wie zwei Arten von Übersetzungen da, haben wir mal fromm und Frömmigkeit und religiös und Religion. Also, je nach Übersetzung steht da eben, wenn jemand meint, er sei religiös, und dann Religion. Aber das ist auch spannend, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Gottesdienst, weil das hat auch irgendetwas mit Tun zu tun. Gottesdienst, Gott dienen. Das will ich mit dem bleiben. Und dann merken wir, dass da jetzt am Schluss von dem Kapitel auch, es gibt auch ein bisschen Wiederholungen, so wie ich verstehe. Das heisst, Sachen, die wir schon angeschaut haben. Man könnte sagen, Jakobus tut ein bisschen die Bibelstelle für uns zusammenfassen. Da haben wir einmal zwei Arten vom Gottesdienst. Vergeblicher Gottesdienst und reiner und unbefleckter Gottesdienst. Was ist ein vergeblicher Gottesdienst? Dann, wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmen. Ich sage etwas, ich meine etwas, ich behaupte irgendetwas, aber ich tue etwas anderes. Ein Beispiel ist ja die Zunge nicht zügeln. Das ist ja sowieso schlimm genug. Aber das Herz betrügen, das ist schon noch schwieriger, schon noch schlimmer. Und darum ist auch die Frage, ja, wie kann man das überhaupt Gottesdienst nennen? Der Mensch meint nur, dass sie Gott dienen. Aber in Wirklichkeit tun sie betrügen und sich selber belügen. Und das ist leider möglich. Jesus selber tut uns davor warnen, wenn er sagt, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, er sagt nicht, das stimmt nicht, dass sie das nicht gemacht haben. Das ist das Verrückte daran. Aber zum Glück müssen wir nicht da bleiben. Und es langt nicht, wenn wir uns von einem vergeblichen Gottesdienst fernhalten, sondern wir müssen auch aktiv das Gegenteil tun. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Zwei Wörter, die lassen wir da, aber das ist schwierig. Rein und unbefleckt. Das ist nicht etwas, was zu uns würde passen, zu irgendetwas, was wir tun, sondern das sind eher Sachen, Eigenschaften, die zu Gott passen. Und doch dürfen wir da Hoffnung haben, weil die Latte, die bleibt oben. Immer. Das wird Jakobus auch sagen. Die Ziele, die Gott mit uns hat, die werden wir schon erreichen, mit seiner Hilfe. Aber sie bleiben dort. Sie bleiben dort oben. Und da haben wir aber auch die Lösung. Jakobus tut da von Gott und Vater reden. Auch wieder zwei Wörter, die man einfach so lasst. Und die sind so wichtig. Die sind zwei Begriffe, die grosse Bedeutung für uns haben. Als Gott, tut Gott, er eben alle unsere Handlungen, alles was wir machen, streng und gerecht auswerten und anschauen. Er bleibt Gott, aber als Vater ist er liebevoll und barmherzig. Er tut nicht irgendein Auge zudrücken und sagen, ja, das kommt schon gut, wir werden schon irgendeine Lösung finden. Als Gott tut er die Sünde beim Namen nennen. Er zeigt eben uns alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Aber als liebevoller Vater hat er sein Wort in uns hineingepflanzt. Ein Wort, das unsere Seele retten kann. Das sind jetzt andere Voraussetzungen. Und wie sieht jetzt also der gottgefällige Gottesdienst aus? Jakobus hat da zwei Beispiele. Zwei Beispiele, wo ich denke, das sind nicht ausschließlich, sondern die sind so zwei Bereiche, wo wir können anschauen können. Und zwar ein Bereich ist sichtbar, Waisen und Witwen besuchen. Und ein anderer Bereich ist unsichtbar, wo nur Gott allein kann beurteilen. Ob ich Waisen oder eine Witwe besuchen tue, das kann jeder sehen. Aber ob ich unbefleckt bin und rein, das ist nicht gerade für alle sofort sichtbar. Was ist jetzt mit diesen Waisen und Witwenbesuchen? Das ist jetzt eine ganz klare Aufforderung. Das andere Übersetzungen wieder sagen, sich darum kümmern. Müssen wir das machen? Langt es nicht, wenn ich für die bete? Oder gerade da bei uns in der Schweiz haben wir ja das ganz gut geregelt, ganz gut organisiert. Der Staat wird sich darum kümmern und ich zahle schließlich Steuern und von dem Geld können wir die ja sich um die kümmern. Es ist auch wieder eine grosse Sache. Ich bin da Zerschlachterin. Ich lese das auch und es gibt auch andere Stellen so in der Bibel, wo man das lesen. Und dann tue ich das eben auch schnell lesen, kurz drin schauen und dann wieder weggehen. Ich denke, da brauche ich selber auch Weisheit und Gnade von Gott, dass ich da auch gut kann handeln. Aber was ist einfacher? Hilfsbedürftige besuchen oder unbefleckt und rein bleiben? Das erste ist ja sichtbar und je nachdem kann man ja damit angehen. Man kann stolz sein, wenn man es tut, oder? Man kann deswegen kritisiert oder verurteilt werden, wenn man das nicht tut. Aber das zweite ist auch trügerisch. Das sieht ja niemand, ob ich rein bin, wirklich, vor Gott. Und das kann ich irgendwann erledigen. Es pressiert nicht. Also, was ist einfacher? Äußerlicher Gottesdienst oder innerlicher? Sichtbare oder unsichtbare? Ich denke, Beides ist schwierig. Und darum bin ich froh, wenn wir nochmal im Vers 21 nochmal lesen können. Ich denke, das ist eigentlich die Schlüsselstelle. Die Schlüsselstelle. Das eingepflanzte Wort, das unsere Seele zu retten vermag. Das ist, glaube ich, die Lösung. Gott tut uns da wirklich helfen. Und somit komme ich zum Schluss. Man hat auch immer so eine Frage, was hat der Text mir zu sagen? Ist auch eine zentrale Frage. Und jetzt ist auch die Frage, ja, was hat der Text mir heute oder dir oder euch zu sagen? Ein häufiges Wort, das man heute gehört haben, ist eben das Hören. Und vielleicht war es am Anfang ein bisschen verwirrend gewesen. Man hat ja zuerst ja gesagt, man soll es schnell hören, schnell zum Hören. Und dann ist später das Hören nicht mehr so gut. Oder doch? Ich denke, das könnte man unter anderem Folgendes daraus lernen. Für Jakobus und seine Gemeinde ist das Hören wirklich, wirklich wichtig gewesen. Das haben wir schon mal gehört. Man hat das Wort einmal gehört und dann haben wir sehr sorgfältig damit umgehen. Und vielleicht haben wir eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr nicht mehr gehört. Wir heute können das Wort nicht nur hören, sondern auch lesen. Und beides können wir so lange machen, wie wir wollen. Ist das besser? Ist das einfacher? Sind wir im Vorteil? Ich glaube nicht. Genau wie damals haben wir auch heute Gefahr, dass wir schnell mit dem Hören oder mit dem Hören zufrieden gehen. Ich lese ja Bibel jeden Tag, mache stille Zeit. Ich komme sogar am Sonntag und höre die Predigt. Langt das nicht? Jakobus hat da kein Problem, Klartext zu reden. Und er sagt, Hören ohne Handeln ist Betrug. Punkt. Nicht ein bisschen, ja, vielleicht noch, also es geht schon irgendwo dazwischen. Das ist eine ganz klare Aussage. Hören ohne Handeln ist Betrug. Aber er blieb nicht da. Er tut uns wieder die Lösung liefern. Und das haben wir immer wieder im Wort. Ich denke, dass man diese Stelle wirklich mitnehmen und sagen, das ist die Lösung. Das eingepflanzte Wort, also Gott, macht den ersten Schritt. Und das Wort eigentlich, und das ist ja Jesus, Jesus ist das Wort, das tut unsere Seele retten. Mit allem, was dazugehört. Er tut uns für die Ewigkeit retten, aber er tut uns auch im täglichen Leben retten. Es gibt uns Weisheit, das Hören mit dem Tun so zu kombinieren, dass wir einen reinen und unbefleckten Gottesdienst vollbringen können. Das tut uns herausfordern, aber es gibt auch Hoffnung. Bleiben wir dran und lassen wir uns überraschen, auch was Jakobus dann im nächsten Kapitel für uns parat hat. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Danke, dass du uns das Wort geschenkt hast und dass wir so auf so viele Arten und Weisen kennenlernen können. Mit Hören, mit Lesen. Danke, dass du uns wirklich hilfst, dass wir dranbleiben, Herr, dass wir dein Wort studieren, dass wir uns Zeit nehmen dafür. Und danke, dass du zu uns reden, Herr, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, Herr, und unsere Herzen parat machst, um das zu verstehen, was du uns sagen willst. Amen.